Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Sogenannte Systemsprenger und Systemsprengerinnen, das sind Kinder und Jugendliche, die oft Gewalt oder Prostitution erfahren haben oder Drogen nehmen und an die die Jugendhilfe kaum noch herankommt. Stationäre Plätze für diese Kinder sind rar gesät, weil sie viel Geld kosten und auch weil Fachkräfte fehlen. Vor allem auf dem Land macht sich das bemerkbar. Um dem entgegenzuwirken, hat der AWO-Bezirksverband Braunschweig vor einem knappen Jahr gemeinsam mit den 5 Landkreisen Helmstedt, Salzgitter, Goslar, Hildesheim und Wolfenbüttel ein besonderes Projekt auf den Weg gebracht, nämlich eine Wohngruppe für Jugendliche aus der Region, aus der man quasi nicht rausfliegen kann. Nils Borkowski ist der Leiter der Jugendhilfe der AWO-Bezirksgruppe Braunschweig und mit an dem Projekt beteiligt. Ich habe vor der Sendung mit ihm darüber gesprochen und ihn als erstes gefragt, welchen Weg Jugendliche schon hinter sich haben, wenn sie in dieser Wohngruppe ankommen.
Wir haben es mit jungen Menschen zu tun im Alter zwischen 12 und 17 Jahren, die, wenn sie bei uns ankommen, schon eine ziemlich lange, in den meisten Fällen Jugendhilfe-Biografie mit sich bringen und dabei ja viel Scheitern auch schon erlebt haben. Die meisten waren schon in etlichen Einrichtungen, Wohngruppen und mussten diese aus verschiedensten Gründen dann immer wieder verlassen und haben so für sich die Erkenntnis wahrscheinlich mitgenommen, dass sie nicht tragbar sind. Und gleichzeitig sind es Kinder, Jugendliche, die ja auch in vielen Fällen in frühester Kindheit schon viel Schreckliches erlebt haben. Also aus Verhältnissen kommen, wo Gewalt, Missbrauch eine Rolle spielt, Drogen, Vernachlässigung, psychiatrische Einschränkungen, Diagnosen.
Sie haben das ja schon angesprochen. Viele sind schon aus anderen Wohngruppen geflogen, weil sie Regeln auch nicht einhalten. Ihr Projekt will ja aber bewusst keine Bedingungen stellen, dass jemand bleiben kann. Was heißt das genau?
Also das, was wir versuchen, ist, dass es natürlich Konsequenzen gibt, wenn Verhalten stattfindet, was nicht tragbar ist. Aber dass diese Konsequenzen nicht sind, wieder ein Abbruch. Also wieder, du fliegst aus dieser Gruppe raus, weil du dich nicht an die Regeln hältst, sondern eher, wir zeigen dir, dass wir dich halten oder aushalten, wirklich bedingungslos.
Haben Sie da mal ein Beispiel?
Was ja häufig ein Thema ist, ist, wenn die jungen Menschen abgängig sind, also unterwegs sind. Das passiert bei uns regelmäßig und zu irgendeiner verabredeten Uhrzeit nicht nach Hause kommen, dass wir dann natürlich, dazu sind wir gesetzlich verpflichtet, das irgendwo melden, Vermisstenanzeige etc. Aber wenn wir feststellen, dass der junge Mensch dennoch nicht nach Hause kommt, dass wir ihn aufsuchen, dass wir dann dorthin gehen, wo er oder sie ist, versuchen mit dem Menschen dann zu arbeiten, dort wo er ist, mit ihm zu sprechen, was braucht es denn, damit du wieder zurückkommst, aber es auch zu akzeptieren, das ist ein schmaler Grat, wenn es gerade nicht möglich ist, weil es vielleicht gerade irgendwo draußen bei irgendeinem Freund besser ist, um den Kontakt dann zu halten, aber das nicht gleich in so eine Richtung zu bringen, dass das nicht sein darf und verboten ist. Und wenn du nicht nach Hause kommst, dann fliegst du raus. Und das sind so Automatismen, die es woanders gibt, auch aus nachvollziehbaren Gründen. Aber dann eben in die aufsuchende Arbeit zu gehen, das ist vielleicht so ein Beispiel, was wir probieren.
Und funktioniert das?
In vielen Fällen ja, weil ich glaube, das ist für viele Jugendliche, viele Kinder auch was Neues, dass sie dann eben nicht das erleben, was sie sonst erleben, ich kriege jetzt richtig Stress, ich kriege richtig Ärger, sondern eher, da macht sich jemand Sorgen und da ist jemand erstmal nur interessiert zu hören, wie es mir geht, wir halten dann vielleicht den Kontakt über WhatsApp, wir machen uns Sorgen, musst nicht sagen, wo du bist, aber gib uns doch mal eine Rückmeldung. Und das führt dann am Ende, also nicht von jetzt auf gleich und auch nicht immer, aber ich glaube auch zu so einem Vertrauen, dass sie sich uns gegenüber auch öffnen können, weil eben nicht gleich dann die Konsequenz, die Strafe folgt, sondern eher ein Interesse und ja, eher dieses Bedingungslose. Wir bleiben trotzdem an deiner Seite.
Also eigentlich eher das, was Elternhäuser leisten müssten.
Genau. Also ich würde sagen, in vielen ganz normalen Elternhäusern ist genau das, was Kinder ja auch erleben. Also dass, wenn es einem Kind schlecht geht, dass die Eltern sich Sorgen machen, versuchen zu helfen. Und das versuchen wir eigentlich genauso.
Welche Perspektiven möchten Sie denn den Jugendlichen eröffnen?
Das ist immer sehr unterschiedlich, je nachdem, mit was für einem Menschen wir es zu tun haben. Das hängt ja auch vom Alter ab. Also manche Perspektiven sind ganz pragmatisch, die den Jugendlichen dahingehend zu stärken, dass er oder sie es schafft, von unserem Wohnangebot in eine eigene Wohnung zu gehen, vielleicht mit ambulanter Unterstützung, aber sein Leben irgendwie erstmal in einer eigenen Wohnung geregelt zu kriegen. Also ganz lebenspraktische Dinge, ne? Mit Geld umgehen, einkaufen. Und bei anderen sind es Perspektiven, die viel niederschwelliger sind. Eine gesunde Lebensführung, also es zu schaffen, seinen Tag zu strukturieren, morgens aufzustehen und zur Schule zu gehen, Konflikte zu regeln ohne Drogen oder Gewalt.
Für dieses Projekt haben sich ja 5 Landkreise zusammengeschlossen, wobei jeder Anrecht auf einen Platz hat. Also ein interessanter Ansatz, weil ja die Jugendlichen, ja um die es hier geht, ja nicht nur in Großstädten leben. Geht es auch darum, die Kosten gemeinsam zu tragen?
Darum geht es auch. Es sind 5 eher Flächenlandkreise. Landkreise. Und es sind Landkreise, die vieles gemeinsam haben an einigen Stellen, strukturschwach sind beispielsweise, die auch innerhalb des Jugendhilfesystems nicht die Ressourcen haben wie eine Großstadt, dass man jetzt irgendwo ein Spezialangebot für herausfordernde Jugendliche betreiben kann. Aus finanziellen Gründen oder auch weil die Fallzahlen das vielleicht gar nicht hergeben. Und deswegen ist dort etwas sehr Intelligentes gelungen aus meiner Sicht, dass man eben sagt, wir nutzen auch diese Standortnachteile, die wir vielleicht haben, in der Form, dass wir unsere Kompetenzen bündeln und es dann schaffen, zu fünft gemeinsam ein Wohnangebot zu stricken, wo wir unsere ganz besonders herausfordernden Fälle auch gut untergebracht wissen. Für einen Landkreis alleine ist das auch finanziell schwer machbar, weil Sie können sich vorstellen, dass da ein ziemlicher Personalschlüssel hintersteckt. Und wenn man sich das auf 5 Schultern verteilt, klar, hat das auch eine Kostenwirkung.
Woran liegt es denn, dass die Kosten für die stationären Plätze in den vergangenen Jahren, ja, dass die sich so verteuert haben?
Weil alles teurer geworden ist. Warum soll die stationäre Jugendhilfe dann nicht teurer werden? Und wenn ich es mal mit so ein paar Beispielen begründe, kann das, glaube ich, auch jeder nachvollziehen. Erstmal, die Träger der Jugendhilfe, das mal vorneweg, sind gemeinnützig. Also wir sind nicht gewinnorientiert, aber die schwarze Null muss irgendwie stehen. Und was uns genauso beschäftigt wie jeden anderen Arbeitgeber erstmal, ist, dass wir tarifliche Entwicklungen haben, die es so, glaube ich, lange nicht gegeben hat, die genau richtig und gut sind. Also die pädagogischen Fachkräfte haben in den letzten Monaten und Jahren deutliche Gehaltserhöhungen bekommen, zu Recht. Das müssen wir refinanzieren. Und seit 2022, aufgrund des weltpolitischen Geschehens, sind andere Kosten ja auch angestiegen, auch in unserem Bereich. Also Lebensmittelkosten, Energiekosten, Kosten für Kleidung, für Freizeitaktivitäten und all das sind Kosten, die wir in der stationären Jugendhilfe haben. Weil es ist familienanalog an vielen Stellen, was wir machen. Und stationäre Jugendhilfe heißt eben auch aus meiner Sicht, dass das nicht sein kann, dass stationäre Jugendhilfe ein Leben an der Armutsgrenze ist für die Kinder, die dort untergebracht sind, sondern stationäre Jugendhilfe muss aus meiner Sicht mittelschichtorientiert sein. Das haben die Kinder auch verdient, da haben sie auch ein Recht drauf.
Gibt es denn genug Gelder und auch genug Fachpersonal? Sie haben das ja gerade schon angesprochen. Sie arbeiten mit einem deutlich höheren Betreuungsschlüssel als andere Wohngruppen.
Also Sie sprechen jetzt mit einem Vertreter eines freien Trägers, nicht mit dem Vertreter eines öffentlichen Trägers, sodass ich jetzt, wenn ich auf die Frage, ob es genug Gelder gibt, natürlich eine ganz andere Antwort auch zurechtgebe als jemand, der vielleicht Kosten eines Landkreises im Blick hat. Und was ich erlebe bei den Geldern für diese Maßnahmen, stationäre Jugendhilfeplätze, da geht es ja um Kinderschutz, um die Vermeidung von Kindeswohlgefährdung. Das sind Aufgaben, wo an letzter Stelle gekürzt wird. Das sind keine irgendwie freiwilligen Leistungen, die ein Landkreis zahlt, sondern das ist mit das Wichtigste und da wird nicht gekürzt. Und das erleben wir als freie Träger durchaus, dass also für die stationäre Jugendhilfe Gelder da sind, weil es die auch braucht. Eine ganz andere Frage ist, ob es noch genug pädagogische Fachkräfte gibt. Und da ist meine Rückmeldung, nein. Es ist eine dramatische Situation. Wir könnten, hätten wir denn die pädagogischen Fachkräfte, etliche neue stationäre Jugendhilfeplätze schaffen, die wahrscheinlich auch belegt würden. Wir tun das nicht, wir zögern, weil wir wissen, dass insbesondere dann auch nochmal im ländlichen Bereich die Stellen nicht mehr besetzt werden. Und es ist eine wahnsinnige Herausforderung, Personalschlüssel zu halten und Menschen zu gewinnen, die Interesse haben, in der Jugendhilfe zu arbeiten, weil jede pädagogische Fachkraft kann sich im Moment, jede Sozialpädagogin, jede Erzieherin, ja den Job aussuchen. Die finden morgen oder übermorgen überall einen neuen Job. Und stationäre Jugendhilfe heißt aber eben auch Schichtdienst, 24/7.